Der Oberst sagt zum Adjutanten, morgen früh 9 Uhr ist eine Sonnenfinsternis. Etwas, was nicht alle Tage passiert. Die Männer sollen im Drillig auf dem Kasernenhof stehen und sich das seltene Schauspiel ansehen. Ich werde es Ihnen erklären. Falls es regnet, werden wir nicht sehen, dann sollen Sie in die Sporthalle gehen. Adjutant zum Hauptmann. Befehl vom Oberst. Morgen früh um 9 ist eine Sonnenfinsternis. Wenn es regnet, kann man sie vom Kasernenhof aus nicht sehen, dann findet sie im Drillig in der Sporthalle statt. Etwas, was nicht alle Tage passiert, der Oberst wird's erklären, weil das Schauspiel selten ist. Hauptmann zum Leutnant. Schauspiel vom Oberst, morgen früh 9 Uhr im Drillig, Einweihung der Sonnenfinsternis in der Sporthalle. Der Oberst wird's erklären, warum es regnet. Sehr selten sowas. Leutnant zum Feldwebel. Seltener Schauspielbefehl. Morgen um 9 wird der Oberst im Drillig die Sonne verfinstern. Wie es alle Tage passiert in der Sporthalle, wenn ein schöner Tag ist. Wenn es regnet, Kasernenhof. Feldwebel zum Unteroffizier. Morgen um 9 Verfinsterung des Obersten im Drillig wegen der Sonne. Wenn es in der Sporthalle regnet, was nicht alle Tage passiert, antreten auf dem Kasernenhof. Sollten Schauspieler dabei sein, sollen sich selten machen. Gespräch unter den Soldaten. Hast du schon gehört, wenn es morgen regnet? Ja, ich weiß, der Oberst will unser Drillig verfinstern. Das tollste Ding, wenn die Sonne keinen Hof hat, will er ja einen machen. Schauspieler sollen Zelta bekommen, typisch. Dann will er erklären, warum er aus rein sportlichen Gründen die Kaserne nicht mehr sehen kann. Schade, dass das nicht alle Tage passiert. Wundern Sie sich jetzt noch, warum auf den Truppenübungsplätzen die Manöverbeobachter nie voll getroffen werden?
Nackte Elena-Aufregung. Hallo und herzlich willkommen zum 191. Kompott, den ich am heutigen Freitag, dem 8. Januar 2010, aufgenommen habe.
It is 13:51.
Jawohl, ja. Und angefangen hat der Tag erstmal total verschneit. Dann hat auch mein Aufnahmegerät fast aufgeben wollen und dann habe ich gesagt, ja, es ist doch alles scheiße. Aber dann ging es trotzdem weiter. So. Was es heute inhaltlich gibt, ist auch wieder ganz klassisch. Nämlich zwei Teile Politik. Ein Teil Space, Mafia und Tech. In genau der Reihenfolge, wenn mich nicht alles täuscht. Mit natürlich nackter Aufregung und auch mit Elena-Aufregung. Und deswegen gibt es da nackte Elena-Aufregung. Oder Elena-Aufregung. Naja, ich finde, das kann man gut zusammenlegen. So, das Intro habe ich übrigens geklaut aus HR2, der Tag vom 14. Dezember letztes Jahr. Und ich meine, das hatte ich vorher schon mal irgendwann gehört, aber na gut. Habe ich einfach so geklaut. So bin ich nun mal. So, und welchen Teil ihr euch jetzt gerade genau auf die Ohren tut, das ist dann... Teil 1. Politik, die erste Hälfte für diese Woche mit Elena, Zensur-Update und dem Nackttheater und jeder Menge Schnee. Kalik, ich habe keine Ahnung, wie kalt es jetzt eigentlich wirklich ist. Irgendwas in den Minusgraden. Ich glaube -4 oder -5. Wie kalt es sich anfühlt, da sind sich die Anwendungen auch nicht einig. Ist mir aber eigentlich auch alles völlig scheißegal, weil es schneit. Und das heißt effektiv, ich habe iPhone erstmal wieder in der Jackentasche verstaut. Weil... Touch iPod kann das Outline genauso gut anzeigen. So, da bin ich dann wieder. Jetzt schneidet mich das noch wieder an. Das finde ich nicht lustig. Da bin ich wieder mit als erstes mal dem titelgebenden Elena-Aufreger-Thema. Als wir da hätten NTV via RA Stadler, aber witzige Datensammelwut. Kurz vor dem Start von Elena, der bundesweiten Erfassung von Arbeitnehmerdaten, mehren sich kritische Stimmen. Die Gewerkschaft Verdi warnt vor einem Missbrauch der sensiblen Informationen und zieht sogar eine Klage in Erwägung. Auch der Bundesdatenschutzbeauftragte Schaar fordert Nachbesserungen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat sich den Bedenken von Datenschützern gegen die ab Januar geplante zentrale Speicherung von Arbeitnehmerdaten angeschlossen. Ein ursprünglich sinnvolles Projekt wird durch eine aberwitzige Datensammelwut ins absurde Gegenteil ins absolute Gegenteil verkehrt, sagte Verdi-Chef Frank Zeske. Hat er ja im Prinzip recht, weil was da gesammelt wird, sind Daten, die für unheimlich viele Zwecke genutzt werden könnten, weil es irgendwo vereinzelte Bescheinigungen gibt, die damit ersetzt werden können. Und irgendwie wird jetzt mit Elena, glaube ich, auch im ersten Anlauf werden noch gar nicht mal alle Bescheinigungen ersetzt. Was effektiv heißt, das ganze Ziel von Bürokratieabbau haben sie mal überhaupt nicht erreicht. Aber ja. Bei dem Projekt Elena, elektronischer Entgeltnachweis, sollen die Arbeitgeber mit Anfang 2010 schrittweise Daten über Beschäftigungsdauer und Einkommen ihrer Mitarbeiter an einen zentralen Datenspeicher der deutschen Rentenversicherung senden. Ab 2012 sollen die Sozialbehörden dann auf Basis dieser Daten Leistungen auszahlen oder verweigern. Die Bundesregierung will damit nach eigenen Angaben lästigen Papierkram für Wirtschaft und Verbraucher abschaffen. Rund 3,2 Millionen Arbeitgeber erstellen jährlich etwa 60 Millionen Bescheinigungen über Einkommen und Beschäftigung ihrer Arbeiter, Mitarbeiter. Diese werden bisher ausgedruckt und von Ämtern zur Bewilligung von Sozialleistungen später wieder per Hand eingegeben. Was ja irgendwie ganz offensichtlich ziemlicher Blödfug ist, aber ja. Verdi prüft Gang vors Gericht. Sinn mache Elena, wenn Beschäftigte nicht mehr bei ihrem Arbeitgeber vorstellig werden müssten, weil sie etwa Wohngeld beantragen wollten. Das gehe den Chef nichts an. Aber inzwischen umfasse die Liste der zu meldenden Daten ganze 41 Seiten, darunter Angaben zu Kündigungen, Abmahnungen, Streikteilnahmen und Entlassungsgründen. Was dann allerspätestens irgendwie offensichtlich ein bisschen viel ist. Aber ja. Und das hebelt den Persönlichkeitsschutz aus und ist inakzeptabel, betonte Bzirske. Ach, bei so einer detailversessenen Speicherung sei Missbrauch fast programmiert. Verdi prüfe sämtliche Klagemöglichkeiten gegen diesen Datenkatalog, sagte Bzirske. Der Gewerkschaftschef äußerte die Erwartung, dass die Bundesregierung den Datenbogen unverzüglich überarbeite. Bis dahin prüfe Verdi sämtliche Klagemöglichkeiten gegen diesen Datenkatalog, fügte Bzirske hinzu. Schar will wachsam sein, bla und so weiter. Das Interessante an diesem ganzen Elena-Dreck ist, wenn man sich den Scheiß mal aus der Nähe anguckt, wann der denn eigentlich beschlossen wurde. Na, also, können wir ja meinen, der Herr ist da aber nur erst gestern beschlossen worden, wenn sie sich heute alle aufregen. Ha, nein. Ich habe ja den Jahresrückblick kürzlich erst geschnitzt. 23. Januar 2009 hat der Bundestag genickt. Noch Fragen? Das Arbeitsministerium hat dann jedenfalls angekündigt, dass bei Elena nachgebessert wird. Berlin, das Bundesarbeitsministerium, will beim Datenerfassungsprogramm Elena nachbessern. Grund sind massive Einwände von Datenschützern. Ab heute müssen Arbeitgeber Informationen über Einkommen und Beschäftigungsdauer ihrer Mitarbeiter an eine zentrale Speicherstelle senden. Jetzt werde man aber nur noch die zur Berechnung von Sozialleistungen zwingend erforderlichen Daten speichern, sagte ein Sprecher der Arbeitsministerin Zensursula von den Laien, den Zeitungen der WAZ-Gruppe. Ja, das ist eine Meldung vom 1. Januar natürlich. Sonst würde das ab heute da relativ überhaupt keinen Sinn ergeben. Aber ja, mir ist übrigens gerade kalt an den Fingern. Ja. Sollte man auch niemals machen. Dass man Touch einfach so drauf beißen. Geht aber. So. Dann haben sich auch Arbeitgeber gemeldet, die auch dagegen sind. Auch Arbeitgeber kritisieren Elena. Berlin nach Datenschützern und Gewerkschaften habe nun auch die Arbeitgeber das neue Datenerfassungsprogramm Elena kritisiert. Das Programm habe zwar Potenzial zum Bürokratieabbau, dieses werde aber nicht ausreichend genutzt, sagte der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände Alexander Gunkel dem Tagesspiegel. Seit Beginn des Jahres müssen alle Firmen die Einkommensdaten ihrer Beschäftigten an eine zentrale Speicherstelle melden. Also der ist nicht dagegen, dass da gespeichert wird, sondern der meint, da wird noch nicht genug gespeichert oder wie. Habe zwar Potenzial zum Bürokratieabbau, dieses werde aber nicht ausreichend genutzt. Ach nein, seine Beschwerde ist, dass nur 5 von den Bescheinigungen erstmal ersetzt werden. So rum. Ja, hat er ja auch recht. So, und dann habe ich mir einfach mal aufgeschrieben, damit ich es nicht vergesse, wo ich ja schon angefangen habe mit. Na, wann wurde das Ding beschlossen? Naja, am 23. Januar 2009, also vor inzwischen fast einem Jahr, ist das Ding durch den Bundestag gekommen. Was dann aller spätestens die Frage aufwirft, warum zum Kuckuck haben eigentlich seitdem Gewerkschaften, Datenschützer und die ganzen anderen Pfeifen alle ihre Füße total stillgehalten? Es war damals mir zumindest schon klar, dass das eine dämliche Idee ist. Ich kann zwar jetzt nicht mit dem Finger auf einen bestimmten Podcast zeigen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mich über Elena schon ein paar Mal aufgeregt hatte. Na? Aber hey, jetzt auf einmal stellen sie fest, dass es eine doofe Idee ist. Ja, ach, Captain Obvious Anybody? Na, wirft dann irgendwie die Frage auf, wo haben die Leute das letzte fast ganze Jahr gesteckt? Na, jetzt tritt's in Kraft, jetzt ist eine Kleinigkeit zu spät. Ja, mag ja sein, dass die Daten, die da erfasst werden, zu dem Zeitpunkt, als der Bundestag genickt hat, noch nicht definitiv feststanden. Aber jeder, der irgendwie bis zwei zählen kann, kann wissen, dass eine zentrale Datenbank eine doofe Idee ist. Na? Ja, wer hat denn Wichtigeres zu tun, als uns darüber aufzuregen? Nein, das heißt nicht, dass man nicht merken kann, dass der ganze Dreck ist. Das hätte man nun wirklich schon ein bisschen früher merken dürfen. Aber ja. Und dann gibt's eine Meldung, die hatte Fefe auf der offiziellen Webseite aufgetan. Die hat mich dann einfach wirklich nur noch zum Brüllen gebracht. Im Elena-Verfahren besteht ab 2010 für die Teilnehmer ein Anspruch auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten. Eine Auskunft ist vor 2012 aber nicht realisierbar, da der Abruf durch die abrufenden Stellen erst ab 2012 möglich ist. Oh, write-only memory. Nice. Oh nein, keine Angst, das heißt nicht, dass nicht vor 2012 die Daten abhanden kommen können. Keine Angst, die können das schon vorher. Oder missbraucht werden können, auch das können sie vorher. Nur offiziell abrufen können sie die erst ab 2012, was effektiv nichts anderes heißt, als dass die Abrufe vorher einfach nur inoffiziell sind. Na, da gab es ja auch das Märchen von, wie doll geschützt die Daten doch wären. Ja, es gibt Daten, die haben schlicht und ergreifend in einer zentralen Speicherung nichts zu suchen. Und da gehört sowas wie Streikteilnahme als... Das fällt, mit dem ja ganz offensichtlich erstmal die Datenschützer spazieren gegangen sind, auch mit rein. Aber da gehört auch sowas wie Religionszugehörigkeit, was da nämlich, glaube ich, auch drin steckt, auch mit rein. Na, was hat eine Religionszugehörigkeit da zu suchen? Oder war die irgendwie bei den Steuern? Ach nee, die war bei den Steuern. Ja. Na? Aber hey. Also diese ganze Elena-Aufregung finde ich irgendwie lustig. Na, jetzt, ein Jahr nachdem das Ding beschlossen ist, fangen sie an, sich aufzuregen. Tja, wenn ich mich nicht total irre, dann kann man sich vorm BFFG auch erst oder maximal ein Jahr nach Inkrafttreten des Gesetzes beschweren. Wird langsam eng, Leute. Gebt mal ein bisschen Gas. Es sei denn, das Gesetz ist tatsächlich erst zum 1.1. in Kraft getreten. Dann, keine Angst, dann habt ihr ja noch ein Jahr Zeit. Wie wär's, ihr legt euch ein Dreivierteljahr hin, dann wacht ihr auf und stellt fest, dass Elena übrigens eine doofe Idee ist? Nein? Warum nicht? So, dann gibt's den Auto-Nicht-Absatz. Trübe Aussichten für Europas Automärkte im neuen Jahr werde nach einer Prognose des Autoforschers Ferdinand Dudenhöfer in Westeuropa fast 1 Million Autos weniger verkauft als 2009. Ach, Captain Obvious! Hello! Come in! Have a seat! Dagegen steigen die Absatzchancen in China, den USA und Russland. Die Autowelt werde derzeit neu geordnet, heißt es in der Studie des Car Center Automotive Research an der Uni Duisburg-Essen. Frage ist, spricht man Car Center Automotive Research an der Uni Duisburg-Essen so aus, wie ich es ausspreche, oder muss man es beides Englisch aussprechen oder beides Deutsch? Car Center... egal. Dank Abwrackprämie und Konjunkturprogrammen war 2009 dagegen trotz der Krise das sechstbeste Verkaufsjahr für Autos weltweit. Na, sag doch mal einer Abwrackprämie. Ich hab Anfang September, als die Abwrackprämie abgeschafft war, wegen weil Geld alle, ja schon gemeint, na Mensch, da wird der Autoabsatz jetzt aber demnächst in den Keller sacken. Beziehungsweise ich hab noch während die Abwrackprämie lief schon gesagt, na Leute, wenn das Ding ausgelaufen ist, dann werdet ihr schlichtweg keine Autos mehr verkaufen. Na, weil wer, der noch bei gesundem Verstand ist, wird dann auch ein Auto kaufen, der nicht, oder der jetzt nicht vorher schon die Gelegenheit hatte. Na, ich meine, wenn ich die freie Wahl habe, ich kaufe mir ein Auto und hau dafür mein altes Auto weg. Oder ich kaufe mir ein Auto und hau mein altes Auto weg und krieg dafür 2500 Öcken. Ja, Mensch, also das ist ja nun ganz einfach. Sobald die 2500 Öcken weg sind, gibt es keinen so ganz dringenden Bedarf. Dann gibt es in Frankreich ein Konjunkturförderungsprogramm für die Autoindustrie, weil die Zahl der in der Silvesternacht abgefackelten Autos ist in Frankreich im Vergleich zum vergangenen Jahr fast unverändert hoch geblieben. Nach Polizeiangaben steckten Randalierer in der Nacht 1137 Autos in Brand. Am vorigen Jahreswechsel waren es 10 mehr gewesen. Das Abbrennen von Autos in der Silvesternacht ist in Frankreich seit Jahren zu einer Art Ritual geworden. Hintergrund sind diffuse Unmutsäußerungen, in manchen Fällen möglicherweise auch Versicherungsbetrug. So, sehr geehrte Damen und Herren von der Autoindustrie, macht man Umsatz. Nein, das heißt nicht, dass nur Damen und Herren von der Autoindustrie Autos abfackeln. Aber es bietet sich so als Idee irgendwie an. Da, Sneef. So, dann gibt's auch wieder die Zensurecke. Da gab es eine interessante Meldung aus Kanada, beziehungsweise aus Deutschland und Kanada. Weil in Kanada, da haben die Yes Men, oder mit Kanada, haben die Yes Men jedenfalls ein interessantes Spiel gespielt. Die Yes Men, das ist so eine Aktivistengruppe, die einfach mal so ganz kreativ mit anderen Leuten umgehen. Und die haben jedenfalls... S-Bahn, du bist zwar leise, aber immer noch zu laut. Und die haben jedenfalls, nachdem der Brokenhagen-Gipfel vorbei war, haben die eine interessante Version der kanadischen Umweltministeriums-Webseite geschnitzt. Irgendwie so. Und das fanden die Kanadier irgendwie nicht lustig. Die sind da irgendwie humorbefreit gewesen. Und haben sich dann jedenfalls an den Hosting-Betreiber gewandt. Eine Firma Serverloft sitzt in Deutschland. Na, deswegen Deutschland ist da auch mit bei. Und haben erst gesagt, das da böse, macht das weg. Hat die Firma gesagt, ja, tut uns leid, gebt uns irgendwie was Offizielles aus Deutschland, sonst können wir leider nichts tun. Gut, ist die kanadische Regierung zum BSI gerannt und hat gesagt, BSI, mach das weg, lass das wegmachen. BSI hat gesagt, ja, wenn ihr sagt, dass das Phishing ist, na, weil das haben sie dann offiziell gesagt, das sei Phishing, wenn ihr sagt, dass das Phishing ist, dann schreiben wir doch gleich mal ein böses Fax an den Serverbetreiber. Haben dann also ein böses Fax an Serverloft geschrieben. Serverloft hat gesagt, oh ja, jetzt ein Fax vom BSI, da müssen wir sofort aktiv werden. Haben dann irgendwie, keine Ahnung, versucht, den Betreiber von dem Root-Server, auf dem die Seite drauf lag, mehr oder weniger intensiv zu erreichen. Gerüchten zufolge eher weniger intensiv. Und jedenfalls, nachdem sie den irgendwie nach 5 Minuten nicht am Telefon hatten, das ist zumindest die Geschichte, so wie ich sie gehört habe, also mag sein, dass die 5 Minuten jetzt nicht stimmen, aber nachdem sie den dann irgendwie nicht erreicht haben, haben sie einfach mal den kompletten Server tief geerdet. Was nichts anderes hieß, als auf dem Root-Server waren so bummelig 4500 Domains gehostet. Sie haben also zu gut Deutsch mal eben 4500 Domains für 2 waren es dann am Ende Domains, die sie abschalten sollten, tief geerdet. Und haben dann auch laut dem Serverbetreiber 5 Minuten, nachdem sie den Server totgelegt hatten, an den Server eine Mail geschickt. Ja, geniale Idee. Aber wenn der Server tief geerdet ist, dann ist er tief geerdet. Da kommen wir da erstmal nicht ran. Ne, Route nach 0 oder was weiß ich, wo sie die langgelegt haben. Auf jeden Fall hat sich der Serverbetreiber dann bei Serverloft gemeldet. Und die haben ihm dann gesagt, ja, also, ja, wir mussten das abschalten wegen, weil ist böse. Wenn du uns versprichst, dass du die 2 Domains nicht wieder ans Netz lässt, dann lassen wir auch wieder Daten in deinen Server rein. Hat er gesagt, na gut, die 2 Domains kommen nicht wieder zurück, gib mir meinen Server zurück, für den ich schließlich Geld bezahle. So, dann hat der seinen Server wiederbekommen und hat danach dann eine interessante Webseite auf die Domains draufgepackt, die dann tief geerdet werden sollten. Wo er dann nämlich auch gesagt hat, ja, 5 Minuten nachdem sie den Server tief geerdet haben, haben sie übrigens eine Mail geschickt. Geil. So, was heißt das effektiv? Naja, also Serverloft, die reagieren schon auf ein unsubstanziierte Fax, Mail, Brief, was weiß ich, vom BSI. Wahrscheinlich eher Fax. Wegen, weil man muss ja was auf totem Baum machen. Und auch die Behauptung, da sei Phishing drauf, wird ja nun irgendwie gar nicht belegt. Weil, sagen wir mal so, es gibt keine weiteren Aussagen, die darauf hindeuten, dass die Yes-Man-Seiten irgendwie was mit Phishing zu tun hätten. Ne? Phishing üblicherweise, Marke, ich stelle eine Bankwebseite dar. Und versuche dann irgendwie die Zugangsdaten zur Bankwebseite einzufangen. Also zur originalen Bank-Webseite, die ich dann simuliere. Na, das kann jetzt nun bei irgendwelchen kanadischen Ministerien nur sehr begrenzt der Fall gewesen sein, es sei denn, kanadische Ministerien stellen plötzlich auch Banken dar. Na, so, und dann gab es auch irgendwie bei Basic Thinking, das ist ja das ehemalige Weblog des Herrn Basic, und das wurde gekauft von Serverloft damals. Und da gab es jetzt auch irgendwie ein Interview mit dem Chef von Serverloft. So von wegen, ja, sobald er von irgendwas Kenntnis erhalten würde, würde er persönlich für alles haften. Was dann immer noch nicht die Frage beantwortet, wo denn nun das Phishing gewesen sein soll. Na, also ich meine, das BSI kann viel behaupten, wenn der Tag lang ist. Kommt wieder, wenn ihr eine Anordnung von einem Richter habt. Das Ganze ist übrigens so irgendwie über die Weihnachtsfeiertage passiert. Ne, also so ganz nebenbei in einer Zeit, wo man dann auch irgendwie mal wieder relativ schlecht Leute erreichen kann. Na, scheint irgendwie gern genutzte Zeiten zu geben, wo Provider dann was gegen ihre Kunden tun. Ich meine, wäre ich der Serverbetreiber, ich würde meinen Server mal ganz fix woanders hinbringen. Aber mal ganz, ganz fix. Na, weil wer in Kauf nimmt, für 2 Domains 4500 Domains tief zu erden, ja, das kann Serverloft vorher nicht wissen, aber das kann denen spätestens nach 2 Minuten auffallen. Na, wer das in Kauf nimmt, wäre mir als Geschäftspartner irgendwie nicht sympathisch. Ich weiß auch nicht. So, dann. Ah, super. Jetzt spinnt das Display. Hat er doch einen Knacks weggekriegt, als er vorhin in den Schnee gefallen ist. Ja, super. Ich hasse dieses Spiel. China jedenfalls sperrt ganz fleißig. Da gab es eine heiße Meldung. Anfang des vergangenen Jahres hatte die chinesische Regierung den Kampf gegen Porno-Websites im eigenen Land verstärkt. Zum Jahresende stieg die Zahl der gesperrten Webseiten nach Angaben des Ministers für öffentliche Sicherheit auf mehr als 9000. Im Rahmen dieser Sperren seien zudem rund 5400 Menschen verhaftet worden, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. In mehr als 4000 Fällen seien Ermittlungen aufgenommen worden. Das seien 4-mal so viele wie im Vorjahr. Ich mag das nicht, dass das Display nur halb funktioniert. Nee. Oder habe ich hier irgendwo den Kontrast runtergedreht? Kann ich mich irgendwie gar nicht dran erinnern. Angaben über die Zahl der Verurteilten machte die Regierung nicht. Mehr als 1,5 Millionen unzüchtige Inhalte, Bilder oder Beschreibungen sollen von den Behörden aus dem Netz gelöscht worden sein. Die chinesische Regierung will den Kampf gegen Online-Pornografie in diesem Jahr noch weiter verschärfen. Von dem Gesetz zur Bekämpfung der Online-Pornografie sind jedoch anscheinend nicht nur Porno-Webseiten betroffen. China benutzt die rechtlichen Möglichkeiten offenbar auch, um Webseiten zu schließen, die der Regierung aus politischen Gründen missfallen. Ja, Zensurinfrastruktur, die missbraucht wird. Kann ja nie passieren, würde bei uns ja bestimmt auch niemals passieren. Oder in Finnland. Oder sonst wo. Habe ich mir jedenfalls am Sonntag aufgeschrieben. Dann gab es da eine Frankfurter Rundschau-Meldung. Das BKA widerspricht nämlich dem swiften Innenminister. Deutsche Ermittlungsbehörden halten die Weitergabe von Bankdaten an die USA im Zuge des sogenannten SWIFT-Abkommens offenbar für nutzlos bei der Bekämpfung des internationalen Terrorismus. Wie das Nachrichtenmagazin Der Spiegel am Samstag vorab berichtete, heißt es in einem internen Vermerk des Bundeskriminellen Amts BKA, die aus fachlicher Sicht zu erwartenden Erkenntnisse aus einem systematischen und umfangreichen Abgleich der SWIFT-Daten rechtfertigen, zumindest für den Bereich der Finanzierung des Terrorismus, aus hiesiger Sicht nicht den mit der Datenrecherche verbundenen erheblichen materiellen und personellen Aufwand. Die sind nicht dagegen, dass die Daten an die USA gegeben werden. Die meinen nur, das wäre zu teuer. Na? Das Bundeskriminelle Amt kommt dem Magazin zufolge damit zu einer anderen Einschätzung als Bundesinnenminister Thomas de Maizière, CDU. Der Minister hatte Ende November im EU-Ministerrat kein Veto gegen das sogenannte SWIFT-Abkommen eingelegt. De Maizière erklärte damals, das Abkommen bringe mehr Sicherheit bei der Terrorbekämpfung. In dem Papier des BKA, das dem Innenministerium direkt unterstellt ist, heißt es dagegen laut Spiegel, für den Bereich der Bekämpfung der politisch motivierten Kriminalität besteht kein fachlicher Bedarf bzw. kein operatives Interesse an der Nutzung des SWIFT-Datenbestandes zum Zwecke eines systematischen, anlassunabhängigen Recherche. Ach, jetzt doch nicht. Naja, dass ihr das nicht wollt, heißt ja nicht, dass die Amerikaner das nicht wollen. Und außerdem, wenn man dann schon mal dabei ist, kann man ja auch irgendwelche wirtschaftlichen Verbindungen. Na, ist ja alles Terrorismus. Beziehungsweise, wie sagt du Holgi so schön zu Annes, was Terrorismus ist, entscheidet der Innenminister. Jetzt displayt er wieder ein bisschen mehr. Nun ja. So, dann ging natürlich auch in der letzten Woche das Nackttheater weiter. Als wir da hätten eine FR-Meldung, München-Osnabrück, ein von der Bundespolizei weiterentwickelter Ganzkörperscanner soll nach einem Fokusbericht vermutlich schon in Kürze an deutschen Flughäfen in Betrieb genommen werden. Das Gerät werde bereits im Januar 2010 dem Staatssekretär im Bundesinnenministerium Klaus-Dieter Fritsche vorgeführt, berichtet das Magazin in seiner neuen Ausgabe. Der Scanner sei in der Bundespolizeiakademie in Lübeck technisch überarbeitet worden. Demnach würde der Intimbereich von Flugpassagieren gepixelt und wäre somit auf dem Scanner nicht klar erkennbar. Ja, die Frage, wie sieht das mit irgendwelchen Implantaten aus oder künstlicher Darmausgang oder sowas, was ja auch in die Intimsphäre gehört, aber nicht unbedingt im Intimbereich rumhängt. Also zumindest nicht verpflichtend da rumhängen muss. So richtig scharf bist du aber auch noch nicht, Display. Ah, da ist Wasser drin. Ich behaupte, da ist Wasser drin. Aber wenn ich ihn so rumhalte, wird es weniger. Super. Der CDU-Innenexperte Wolfgang Bosbach rechnet damit, dass Körperscanner noch in diesem Jahr auf allen deutschen Flughäfen eingeführt werden. Nach meiner Einschätzung werden wir in einem halben Jahr mit Testversuchen. Was sind eigentlich Testversuche? Ist das sowas wie Testprobe? Mit Testversuchen auf deutschen Flughäfen beginnen können, sagte der Vorsitzende des Bundestagsinnenausschusses der Neuen Osnabrücker Zeitung vom Samstag. Er sei zuversichtlich, dass die Persönlichkeitsrechte der Passagiere gewahrt blieben. Wenn alles glatt läuft, könnte einige Monate später der Normalbetrieb beginnen. Der CSU-Innenpolitiker Hans-Peter Uhl sagte der Zeitung, in Zeiten des Massentourismus können wir auf Körperscanner nicht verzichten. Er gehe fest davon aus, dass die Technik ohne Gefahren für die Gesundheit und Persönlichkeitsrechte einsetzbar sei. Wann er sich freiwillig körperscannen lässt und seine Körperscan-Aufnahmen unverpixelt im Internet auftauchen dürfen, steht da dummerweise nicht. Gesundheitsexperten hatten zuletzt Bedenken gegen den Einsatz von Nacktscannern an Flughäfen erhoben. Aus Sicht des Vorsitzenden der Strahlenschutzkommission Rolf Michel könnte die Röntgenstrahlung langfristig Krebs und Leukämie erzeugen. Wenn die Dinger auch nur ein bisschen Röntgenstrahlung rauslassen, dann gibt es schlicht und ergreifend überhaupt keinen Grund, die Dinger einzuführen. Na, weil Röntgen macht sofort die DNA kaputt. Deswegen gibt es diese lustigen Lendenschurze, die man beim Röntgen umgelegt bekommt. Damit bestimmte Areale nicht verstrahlt werden und das genetische Material, welches sich dort aufhält, nicht verändert wird, weil das könnte Gerüchten zufolge dann bei der Produktion von Nachwuchs negative Folgen haben. Aber hey. Trügerische Ruhe. Der Vorsitzende des Bundesdeutscher Kriminalbeamter, BDK, Klaus Janssen relativiert den Nutzen von Körperscannern an Flughäfen. Wir müssen sehen, dass wir hier nicht einer technischen Lösung aufsitzen, die eine trügerische Ruhe verbreitet, sagte Janssen am Samstag im Deutschlandfunk. Im August vergangenen Jahres sei ein Anschlag auf den stellvertretenden Innenminister Saudi-Arabiens verübt worden, bei dem der Attentäter den Sprengstoff im Körper getragen habe. Die Scanner könnten einen gewissen Bereich abdecken, aber wenn Selbstmordattentäter entschlossen sind, tatsächlich sich selber zu vernichten und andere mitzunehmen, dann wird der Sprengstoffgürtel möglicherweise nicht außerhalb des Körpers, sondern im Körper getragen, gab Janssen zu bedenken. Bis auf das kleine, aber feine Detail, dass die Bombe im Arsch nicht funktioniert hat, aber ja. Zudem sei fraglich, ob beim versuchten Flugzeugattentat von Detroit, der in der Unterhose des Täters eingenähte Sprengsatz von einem Scanner erkannt worden wäre. Es sei der falsche Ansatz, sich nur auf die Technik zu verlassen, sagte Janssen. Nee, der will mehr Leute.
Ist ja klar.
Na, er ist Gewerkschaftler, natürlich will er mehr Leute. Maschinen und Computer könnten keinen Verdacht schöpfen. Den US-Behörden hätten alle notwendigen Informationen vorgelegen, um den Mann nicht auf die Passagierliste setzen zu lassen. Die Sicherheitspanne müsse kritisch hinterfragt werden, dabei müsste die USA professionell und ehrlich aufzeigen, wie es zur Fehleinschätzung gekommen sei. Eine ähnliche Panne könne auch für Deutschland nicht ausgeschlossen werden, sagte Janssen. Hier müsse überprüft werden, ob die Antiterror-Datei handhabbar sei und das Terrorabwehrzentrum funktioniere. Wir sollten erstmal sehen, ob das Vorhandene professionell belastbar ist. FDP-Chef Guido Schwafelwelle lehnte unterdessen eine Verschärfung der Sicherheitsgesetze nach dem versuchten Anschlag auf den Transatlantikflug ab. Wir brauchen keine neuen Sicherheitsgesetze, sondern eine besser ausgestattete Polizei, sagte Schwafelwelle dem Nachrichtenmagazin Focus. Ja, Nachdem inzwischen auch schon FDP-Pfeifen umgekippt sind, war diese Aussage wieder so SPD-kompatibel. Nein, wir wollen das nicht. Oh, jetzt wollen wir das doch. Na, also das Übliche. Auch Bundesinnenminister Thomas de Maizière zieht nur Nacktscanner der neuen Generation für deutsche Flughäfen in Betracht. Studien zu Terahertz-Wellen sagen aus, dass sie für den Menschen unbedenklich sind, sagte der CDU-Politiker der Bild-Zeitung. Trotzdem werde der Bund in diesem Jahr sehr genau prüfen, ob Nacktscanner der Gesundheit schaden könnten. Nachdem Terahertz-Wellen erst seit relativ kurzer Zeit verglichen mit anderen strahlenden Quellen bekannt sind, kann es da gar keine richtigen Überprüfungen geben, weil solange man das Zeug nicht langfristig kennt, kann man es auch nicht mit langfristigen Auswirkungen begucken. Aber hey, gut, dass er drüber geredet hat, der Herr de Maizière. Na, dann gab es da auch einen schönen Kommentar von Heribert Prantl dazu. Der meint, naja, also dieses ganze Intimschutzgedöns, das muss ja im Verdachtsfall oder im Fall, dass irgendwas irgendwie auffällig ist, muss das ja auch wieder beseitigt werden können, weil man muss ja auch genau hingucken können. Will heißen, der Intimschutz ist nur einen Klick wert. Und nach einem Klick ist er weg. Das wiederum heißt, der Intimschutz ist kein Schutz. Na? Und, weil sonst wäre es ja auch nicht sicher, fragt sich, wozu der Scheiß dann sonst noch gut sein soll. Außerdem würde ja Duty-Free als Terrorhilfszeug, die würden da Terrorhilfszeug verkaufen. Ne? Sicherheitstheater fällt mir dazu ein. So, dann hat Gewerkschaft der Polizei für neue Körperscanner sich geäußert. Die Gewerkschaft der Polizei hat sich für die neue Technologie der Körperscanner ausgesprochen. Ihr Vorsitzender Konrad Freiberg sagte der Berliner Morgenpost, es gebe Mängel bei den Sicherheitskontrollen. So hätten es Beamten bei Tests geschafft, mit Waffen durch die Sicherheitsschleusen zu gelangen. Der Vorsitzende des Bundestagsinnenausschusses Wolfgang Bosbach sprach sich für eine dringend notwendige Versachlichung der Diskussion aus. Niemand wolle Scanner, die die Menschenrechte verletzen. Niemand hat die Absicht, einen Überwachungsstaat zu errichten. War das nicht sogar Bosbach himself? Ja, es war Bosbach himself. Darf man ihn eigentlich jetzt Wolfgang Niemand nennen? Ich frage mich ja, was die Freiberg versprochen haben, dass er so dagegen, dafür ist auf einmal. Der war doch kürzlich noch dagegen und wollte irgendwie mehr Leute. Auf einmal will er nicht mehr Leute, sondern irgendwie mehr Überwachung. Schon komisch. Na, stellt sich halt echt die Frage, was sie dem versprochen haben. Also irgendwas müssen sie dem versprochen haben, weil von sich aus kippt der Kerl nicht einfach so um. Denke ich mal, hoffe ich mal. Dann gibt's den Nacktschubs, geht's nach deutschen Gesetzeshütern und der Union. Sollen die umstrittenen Nacktscanner an Flughäfen schon dieses Jahr hierzulande in Betrieb gehen? Die Bundespolizei will noch im Januar dem Bundesinnenministerium ein Gerät der zweiten Generation vorstellen, das Intimbereiche von Flugpassagieren unkenntlich machen könne und so die Privatsphäre der Reisenden besser schützte, schreibt der Fokus laut Vorabmeldung in seiner Ausgabe vom Montag. Bei dem neuen Ganzkörperscanner, der an der Bundespolizeiakademie in Lübeck entwickelt worden sei, sollten Persönlichkeitsrechte und gesundheitliche Aspekte stärker berücksichtigt werden. Der Präsident der Bundespolizei, Matthias Siegert, rechne mit einem Mehrwert an Luftsicherheit. Diese Ansicht ist in Strafverfolgungskreisen aber umstritten, skeptisch betrachtet etwa der Vorsitzende des Bundesdeutscher Kriminalbeamter BDK Klaus Janssen den Nutzen von Nacktscannern. Er warnte im Deutschlandfunk. Wir müssen sehen, dass wir hier nicht einer technischen Lösung aufsitzen, bla und so weiter, das hatten wir schon. Der Chef der Gewerkschaft der Polizei, GDP, Konrad Freiberg, sprach sich dagegen für die Technik aus, auch das hatten wir schon. Wolfgang Bosbach, bla bla, will's auch. Hans-Peter Uhl, CSU, will's auch. Bundesinnenminister Thomas de Maizière will sowieso. Bla, bla, bla. Und über gesundheitliche Auswirkungen aktiver Scanner, die Terahertz-Wellen aussenden, gibt es bisher nur wenige wissenschaftliche Untersuchungen. Was dann die Frage aufwirft, wieso ein Herr Politiker der Meinung ist, das sei sicher. Na, kann sich der Herr Politiker ja mal ein paar Stunden von Terahertz-Wellen bestrahlen lassen, mal gucken. Und übrigens dann natürlich auch seine Private Parts. Und dann wollen wir doch mal gucken, ob das irgendwelche genetischen Auswirkungen hat. Na, aber hey. Das ist eine verdammt lange Meldung. Dann gibt's da auch noch Experten, die sagen, den PETN-Sprengstoff, der da verwendet wurde, den hätte man übrigens gar nicht finden können mit den Scannern. Was dann wiederum die Frage aufwirft, wozu das ganze Sicherheitstheater gut sein soll. Weil, wenn diese blöden Kackscanner noch nicht mal mehr diesen einen konkreten Sprengstoff finden, mit diesem in diesem einen konkreten Fall versucht wurde, angeblich zumindest ein Flugzeug in die Luft zu jagen, dann stellt sich die Frage, wozu sollen diese Kackscanner gut sein, wenn sie noch nicht mal mehr dieses eine konkrete Angriffsszenario irgendwie entschärfen können, dann sind diese Scanner offensichtlich unfähig. Dann will man diese Scanner nun offensichtlich nicht haben, weil das Sicherheitstheater würde ja nicht mal mehr diesen einen konkreten Fall beseitigen helfen. Ja, was dann die Frage aufwirft, warum zum Kuckuck werden die Dinger jetzt gerade so gepusht? Nun ja. Also die Nacktscanner sollen nicht in der Lage sein, Pulver, Flüssigkeiten oder Sprengstoff geringer Dichte wie PETN anzuzeigen. Dann hieße, dass der ganze Sicherheitstheater-Bullshit noch nicht mal mehr in der Lage gewesen wäre, den konkreten Anschlagsversuch, den wir hier hatten, zu verhindern. Dann hat sich Peter Schaar auch mal wieder geäußert und ist eigentlich dagegen. Und nachdem ich hier jetzt gerade schon überziehe, zumindest was ich so von dem Display erkennen kann, haben die Flughäfen sich übrigens auch dagegen gewandt. Die deutschen Flughäfen stehen den Geräten skeptisch gegenüber. Ralf Beisel von der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen wandte sich gegen die vorschnelle Einführung einer unreifen Technologie. Die derzeitigen Geräte erfüllten noch nicht alle Vorgaben bezüglich Wahrnehmung der Intimsphäre und Erhöhung der Sicherheit. Der Amsterdamer Flughafen Schiphol will 60 neue Körperscanner anschaffen. Von dort war der US-Jet gestartet, auf den ein Anschlag verübt werden sollte. Was dann irgendwie die Frage aufwirft, wer will die Dinger eigentlich noch, außer Politikern? Na, die FDP ist noch dagegen, habe ich mir am Mittwoch aufgeschrieben. Das Wort noch ist das Interessante da. Weil nämlich einen Tag später Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, FDP, möchte Flugreisende nur unter klaren Bedingungen bis auf die Haut durchleuchten lassen. Der Einsatz von Körperscannern an Flughäfen sei nur sinnvoll, wenn damit tatsächlich ein Gewinn an Sicherheit verbunden sei. Nee, sei nun nicht, haben wir nun gerade festgestellt. Wobei es da auch irgendwelche Wissenschaftler gibt, die meinen, das wird schon funktionieren. Was dann die Frage aufwirft, habt ihr es mal getestet? Wenn nein, dann geht weg. Zudem müsse der Schutz der Intimsphäre strikt gewährleistet sein. Also die ist nicht dagegen, sondern meint, naja, also wenn wir diese zwei Punkte hier... Ne, der Scherz an der ganzen Geschichte ist, dass sich diese zwei Punkte auch schon Bosbach aufs Tablett malen kann, weil der hatte die zuerst aufgebrüllt. Ne, was dann irgendwie die Frage aufwirft, wenn jetzt selbst SLS dafür ist, was soll dann dieses Proforma dagegen? So, und dann gab es noch die Meldung, dass Karlsruhe ein Grundsatzurteil zur Terrorabwehr planen würde, weil das Verfassungsgericht in Karlsruhe sich in einer mündlichen Verhandlung im Februar grundsätzlich mit dem Einsatz der Bundeswehr im Innern befassen wird. Gegenstand der Verhandlung ist ein Normenkontrollverfahren der Landesregierung von Bayern und Hessen, die neben anderen Klägern gegen mehrere Paragraphen des Luftsicherheitsgesetzes von 2006 geklagt hatten. Ja, das Luftsicherheitsgesetz, was schon in Karlsruhe kassiert wurde, aber die sind noch gegen andere Paragraphen dieses Gesetzes, wie eben Bundeswehreinsatz im Innern, was dann wiederum die Hoffnung aufwirft, dass es ein Grundsatzurteil zum Bundeswehreinsatz im Inneren geben könnte. So, nachdem ich jetzt das Display gar nicht mehr lesen kann, würde ich sagen, werfen wir schnell einen Blick. Ach na komm, die zwei Meldungen schaffen wir noch. Vizepartei. Am 2. meldet nämlich die Tagesschau.de, dass irgendwelche CSU-Vertreter nach einer Vizekanzlerstelle verlangen. Die 6%-Partei verlangt nach einer Vizekanzlerstelle. Lustig. Mal ganz davon abgesehen, dass irgendwie im Grundgesetz davon steht, dass der Bundeskanzler einen Vizekanzler ernennt. Nun ja, bei der Wahl zwischen der, was war das, 15% und der 6%-Partei, ich weiß nicht, wen ich da zum Vizekanzler machen würde. Ich weiß, wen ich nicht zum Vizekanzler machen würde, ja. Gut, ich würde genau genommen keinen zum Vizekanzler machen, aber ich hätte das Merkel auch nicht zum Kanzler gemacht. So, und dann gab es die Meldung, dass 100-fach Unternehmen in Deutschland Missbrauch beim Kurzarbeitergeld betrieben haben sollen. Ist zumindest eine Zwischenbilanz der Bundesagentur für Arbeit, die bislang 846 Verdachtsfälle bei den Regionaldirektionen ergeben hätte. Das schreibt das Nachrichtenmagazin Spiegel in einem am Samstag veröffentlichten Bericht. In 2/3 der Fälle sollen die Arbeitsaufzeichnungen manipuliert worden sein. In 40 Fällen soll der Beschäftigten das Kurzarbeitergeld vorenthalten worden sein. Na, also wenn das Bürger tun würden, Hartz-IV-Empfänger zum Beispiel, dann hieß es, die bösen Hartz-IV-Empfänger, die sind ja alle Schlons. Na, jetzt gibt's hier die Meldung, dass also Kurzarbeitergeld von Arbeitgeberseite aus missbraucht wird. Frage ich mich, wann kommt die Meldung, dass alle Arbeitgeber scheiße sind und dass alle Arbeitgeber gefälligst sofort voll überwacht werden müssen? Gar nicht? Warum nicht? So. Habe ich mir jedenfalls am Samstag aufgeschrieben. So, dann werfen wir mal einen Blick in die Musikecke ganz fix. Da steckt der dritte Titel aus der EP Desire von Anthony Rankin, trägt den Namen Under the Radar und ist 4 Minuten 42 lang. Ping, gefolgt von Neues aus der Anstalt Nummer 30, Schwarze Schafe in 3,26. Endet gar nicht mit, aber da kommt jedenfalls Brechwürk drinne vor, habe ich mir aufgeschrieben. So, und dann sage ich mal wieder Danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt. Kein Danke für den Schnee, auch wenn es hier gerade irgendwie blauen Himmel gibt. So, und auch kein Danke für das Display des Aufnahmegeräts, was irgendwie gerade dabei ist zu verzweifeln. Ich sage dann einfach mal viel Spaß mit Under the Radar von Anthony Rankin und Neues aus der Anstalt Nummer 30, Schwarze Schafe. Und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
Sit alone in your cold dark room, spinning your web of doubt. You look in the mirror and don't recognize the face staring out at you. I push, you pull, you want too much, but you can't escape the tender crush of a love. Flying under the radar, your heart won't let go into the unknown. Lying under the tide on the sands of love, of lust, things that you don't trust. Like me, so afraid to be different. Still we pretend we're not the same. Don't know who you are, yeah, but you got nobody else to blame. Still I push and pull, but it's never enough. And yet I can't resist your bittersweet touch. Tell me, where do we go? Flying under the radar, your heart won't let go into the unknown. Lying under the tide on the sands of love, of lust, things that you don't trust. I don't wanna be in love. I never asked to be in love, but you're making me, taking me, darling, you're breaking me. Sands of love, of lust, things that you don't trust. Flying under the radar, your heart won't let go into the unknown. Lying under the tide on the sands of love, of lust. Things that you don't trust like me. Like me.
Jetzt mal zu uns beiden.
Ja, bitte.
Wie kommen Sie eigentlich dazu, hier eigenhändig irgendwas zu entscheiden? Das muss mit dem Verwaltungsrat abgesprochen sein. Da gab's Ärger genug.
Lieber Herr Priol, ich empfinde eine tiefe Verantwortung gegenüber unseren Zuschauern.
Gut. Ja? Unterscheidet Sie von den schwarzen Schafen im Verwaltungsrat des ZDF?
Ja, ja. Ja, ja. Schwarze Schaf, sehr schön. Ein sehr schönes Bild. Die schwarzen Schafe. Sie haben sehr schön gesagt, ausgezeichnet. Ja, die schwarzen Schafe im Verwaltungsrat, die Axt geschwungen haben, nicht in politischer Willkür gegen unseren Nikolaus.
Oh, Nikolaus, jetzt hören Sie mal mit dem Türken auf. Wir waren bei der Weihnachtsgeschichte.
Ich meine Nikolaus Brender, der Chefredakteur, der von den schwarzen Schafen des Verwaltungsrates abgesägt wurde. Dort wurde die Axt parteipolitischer Willkür an den Stuhl journalistischer Unabhängigkeit gelegt. Darum geht's.
Brender ist doch schon Geschichte.
Und außerdem haben Sie doch die Axt schon längst wieder eingepackt.
Können wir vielleicht noch über was ernsthaft reden? Ja, die Axt eingepackt. Ist ja auch ordentlich Kleinholz gemacht worden mit der Axt. Und wir müssen auch noch drüber reden, wer sie geschwungen hat, die Axt. Nicht wahr? Ein paar unbedeutende Landräte, eine Präsenile Null wie Edmund Stoiber.
Moment. Der hat im Verwaltungsrat eine wichtige Funktion. Das ist natürlich, weil sonst wollte mich ja nirgends mehr einer... Ich bin der Comedy-Beauftragte vom ZDF.
Können wir vielleicht mal ernsthaft über was reden? Vor allem müssen wir ernsthaft über den Drahtzieher des Ganzen reden.
Nein, bitte, nicht den. Nicht diesen Namen.
Doch. Und gerade hier muss Ross und Reiter genannt werden.
Bitte nicht.
Es muss sein. Es geht um nicht irgendjemanden. Es geht um den Paten der organisierten Verfassungskriminalität, Roland Koch.
Oh, das tut mir leid. Oh je. Oh, das tut mir leid. Ach, das sieht ja furchtbar aus. Geht's denn wieder? Das wusste ich ja gar nicht. Wann sich die Malmsheimer holen? Mein Gott, das sieht aber furchtbar aus. Malmsheimer, schnell! Ein Eimer, Malmsheimer! Ein Eimer!
Ich hatte sie angefleht. Oh, und es übergab sich in der Zeit. Das ist ja...
Malmsheimer, bitte.
Hören Sie mal.
Malmsheimer, mir ist nicht nach Scherzen zumute.
Das haben Sie ganz alleine, Respekt. Das erinnert mich an diese großartige Sequenz in Rosemary's Baby, wo ja auch die junge Maya Farrow sich ständig übergeben musste. Och, das
ja, ist ja... ja, weil auch sie das Böse in sich trug.
Und Sie, kommt noch was oder sind Sie durch?
Nein. Es ist gut, ich glaube, wir können einfach das Thema wechseln.
Oh, das ist ja...
Im Grunde müssen wir uns wirklich nicht länger aufhalten mit dem hessischen... Ministerpräsidenten, weil die Fäden, die Strippen wurden ja ganz anders gezogen, ganz oben. Unsere beliebte Volkskanzlerin hat den Brender ja schon länger auf dem Kieker gehabt, weil er es ab und an gewagt hatte, ihr Fragen zu stellen, die nicht von ihren Hofberichterstattern vorformuliert waren. Da war Madame sauer, sagt, ihm fehlt die Demut vor der Macht. Wörtlich. Oh, guck mal, habe ich gesagt, jetzt lässt das Pastorentöchterchen aber langsam mal die Maske bis sie falle. Na, hat vielleicht auch an ihre Herkunft gedacht, in der DDR war nicht alles schlecht.